Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll es darum gehen, was echte Führung ausmacht und wie wir durch eine bewusste Haltung nicht nur Unternehmen verändern, sondern auch ein Miteinander schaffen können, das auf Vertrauen, Klarheit und gemeinsamer Ausrichtung beruht. Ich freue mich sehr, heute mit einem ganz besonderen Menschen über dieses Thema zu sprechen. Er ist Jurist, Manager und Unternehmer, hat über 30 Jahren in unterschiedlichsten Führungsrollen in unterschiedlicher, sehr relevanten Branchen mitgewirkt, wie unter anderem Energie, Rohstoffe, Recycling, Bauindustrie und Private Equity. Besonders geprägt hat er Unternehmen in Transformation und Restrukturierungen und dabei stets auf einen Human-Centric Approach gesetzt, also den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, Vertrauen aufzubauen und ein gemeinsames Zielbild zu schaffen. Herzlich willkommen, Martin Billhardt.
Ja, danke für die Einladung, Peter Martin. Ich freue mich sehr, hier zu sein, die Gelegenheit zu haben, so ein bisschen erzählen zu dürfen.
Wunderbar. Wir steigen gleich ein. Wir haben uns ja kennengelernt bei einem gemeinsamen Freund, den ich sehr, sehr schätze. Und in den ersten Minuten, also bei Dr. Werner Zöllner, und in den ersten Minuten hat mich so beeindruckt, wie du auf die Dinge schaust und nämlich dieses wirklich zutiefst Menschliche, dieses Wertschätzende in deiner Haltung. Und dann bin ich drauf gekommen, dich zu fragen, ob du dir die Zeit nimmst. Und wenn man so reinschaut in das, was du bisher in deinem Leben schon geschaffen, gemacht hast, dann getraut man sich kaum zu fragen, ob du nachkommst sozusagen meiner Anfrage. Und aber auch das spricht für dich, dass du dir die Zeit nimmst. Also vielen, vielen Dank.
Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben.
Ja, schön. Lass uns doch mal eins tiefer gehen und mal zurückblicken. Wer bist du, woher kommst du und wo bist du groß geworden?
Bin geboren am 1. Januar 1962 in Offenbach am Main, aufgewachsen in Neu-Isenburg, direkt bei Frankfurt, in dem Haus, was meine Eltern mit eigenen Händen gebaut haben nach dem Krieg. Mein Vater als Bauingenieur bei der Stadt Frankfurt, meine Mutter Sekretärin, haben da mir ein Zuhause gegeben mit meiner Schwester, das letztendlich uns ja dazu führte, da zu Hause die Schule zu durchlaufen, Abitur zu machen und die Grundlage fürs Leben zu machen.
Mhm. Was gab es denn sozusagen bei dir zu Hause für Glaubenssätze? Was war da so da? Was waren so die Grundsätze, die diese Familie geteilt hat?
Ja, Disziplin, Zuverlässigkeit, aber auch Weitblick, auch Reisetätigkeit, Internationalität. Mhm. Und das führte dazu, dass ich mal ein Summerterm in einem englischen Internat war, was mir sehr die Welt geöffnet hat, auch so auf eigenen Füßen. Mit 15 war ich damals, rausschauen zu können.
Was hast du da entdeckt?
Ja, andere Menschen, die da auch waren, das war ein Jungeninternat, und Kommunikation mit denen zu haben und letztendlich neue Situationen vom ersten Tag an zu erleben.
Und war das dann so, dass das so diese Neugier geweckt hat, irgendwie international tätig zu sein? Oder was war das genau? Also der Austausch, das Neue, aber was war es noch?
Ja, letztendlich ist das die Grundlage, auch wenn ich heute schaue, dass ich immer wieder gerne in Situationen komme, Menschen kennenzulernen, die einfach was ganz anderes machen, die woanders herkommen. Und das einfach auch hinterfrage, um damit zu schauen, vielleicht gibt es ja Gemeinsamkeiten, Synergien. Mhm. Und das ist die Ursache, auf der einen Seite in diesem Internatsaufenthalt, zum anderen an Wochenenden bin ich gereist im Land und zum dritten dann zurück wieder auch mein Freundeskreis, der auch heute noch in vielen Teilen besteht. Und so hat das eine Grundlage geschaffen, mit vielen Menschen umzugehen.
Mhm. Würdest du sagen, dass einer deiner zentralen Werte ist, ein tiefes Interesse für dein Gegenüber zu haben?
Ohne das geht's ja nicht. Der Gegenüber aus demselben Kulturkreis, aber auch aus anderen Kulturkreisen. Und daraus habe ich gelernt, auch andere Kulturkreise zu respektieren. Mhm. Bis zu einem gewissen Wert, der nicht diskussionsfähig ist, aber doch im Grundsatz kann ich nicht daherkommen und den Chinesen sagen, ja, wir machen das alles besser, sondern ich möchte lernen, was dort der Wert ist, um damit auch umgehen zu können.
War das in der Familie, in deiner Ursprungsfamilie schon wichtig? Habt ihr darüber gesprochen gehabt oder ist es sozusagen eine eigenständige Entwicklung von dir als Mensch?
Es ist nicht bei uns gewesen, dass wir so international unterwegs waren. Also der erste Flug meines Lebens war ein Inlandsflug von Peking nach Xi'an.
Oh, wow.
Nachdem wir mit der Eisenbahn darüber gefahren waren. Und da war ich 23.
Wow.
Deswegen mit meinen Eltern die Zeit war mehr auf Europa konzentriert. Und Deutschland, Österreich, Dänemark, das war so der Schwerpunkt gewesen, aber es war doch der Mindset, der dann kam, auch nach außen zu gucken. Und das hat mich geprägt.
Wenn du deine Mutter oder deinen Vater reden hörst, was hatten die damals sozusagen in dir schon gesehen, in dem Martin, im kleinen Martin? Also manchmal ist ja so, dass die Eltern sozusagen die sehen ja schon in den Kindern meistens sozusagen, was sie irgendwann mal machen. Konnten sie sich das bereits vorstellen?
Ich würde es mal so rum sagen. Die Zukunft für mich wurde nicht präzise definiert in dieser Phase. Es wurde gesprochen, in welche Richtung es denn gehen kann. Und da sich früh festzulegen, ist bei manchen Menschen so, aber bei mir war es das Gegenteil, dass es ein Weg gefunden werden musste, der mir noch viele Möglichkeiten später offen lässt, mich auch anderweitig zu orientieren. Und so war dann die Entscheidung, Jura zu studieren, obwohl ich nicht aus dem Juristenhaushalt komme, obwohl ich gar nicht so juristisch geprägt war. Aber das ist eine Ausbildung, mit der man strukturiert denken lernt. Und so haben wir uns entschieden, ja. Und wo? Da war die Frage nach München oder nach Freiburg. Aber ich bin nach Freiburg gegangen und habe da mein ganzes Studium absolviert bis zum ersten Examen, aber auch das zweite Examen dann in Freiburg gemacht. Alles in allem über 10 Jahre dort gelebt.
Wow, ja, das ist ja auch ein Ort, den wir teilen. Also ich komme ja ursprünglich aus Freiburg. Insofern
wunderschön.
Kennst du ja eine der schönsten Städte,
ja,
die Deutschland hat. Ja, aber nochmal zu diesem Thema, also zu diesem Weg. Also du sagst, du bist eigentlich einen Weg gegangen und hast dich eigentlich kennengelernt auf diesem Weg. Also am Anfang sozusagen etwas Brauchbares durch dein Studium. Ja, also Jura, könnte man sagen, ist eine gute Grundlage für viele Wege, ja, wie man ja auch bei dir sehen kann. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also wann hast du sozusagen dann für dich erkannt, an welchen genau Weggabelungen hast du für dich erkannt, was du heute machst? Also wie hat sich das so herausgeschält?
Ja, schon im Studium hat mich das Internationale interessiert und so war ein Fokus auf internationalem Privatrecht, dass da die Welt sich öffnet. Dann gab es eine Veranstaltung in Straßburg, wo ich dann auch international Studenten kennenlernte aus Ungarn. Das war in der Zeit, bevor die Öffnung stattfand. Das fand besonders früh in Ungarn dann statt. Da gewann ich einen Freund, der einfach wie auch die Welt in diese Richtung schon öffnete. Und mein Punkt war, zu streiten, das wollte ich eigentlich nicht. Und viele Juristen sind nun mal in der Verpflichtung, ihre Mandanten auch in streitigen Verfahren zu vertreten. Und deswegen war meine Richtung dann doch eher in Unternehmen zu gucken und in Unternehmen mit dem Know-how als Jurist tätig zu sein. Und so habe ich auch meine Referendarzeit dann in der Wahlstation hier in München verbracht, bei der Siemens AG und in Ludwigshafen verbracht bei BASF. Und so habe ich 2 große Konzerne kennengelernt als Jurist und was da letztendlich für Funktionen sind. Und das abgeglichen mit dem Lebensbild, was ich so vor mir sehe, zu gestalten, Geschäfte zu gestalten. Und das ist als Jurist in so einem Konzern nur bedingt möglich. Gibt es Möglichkeiten, aber ich habe mich dann anders entschieden und wollte lieber in eine kleinere Einheit gehen, um damit auch in der Lage zu sein, diesen Gedanken umsetzen zu können, gestalten zu dürfen. Und hatte da dann 1991 meine erste berufliche Tätigkeit nach dem Jurastudium in einem Family Office, sagt man heute, also in einer privaten Vermögensverwaltung. Zwei Brüder, die über Handel ihr Geschäft gemacht haben, verkauft haben und das Vermögen investiert haben. Und da ging es darum, letztendlich für diese Familie dann einen jungen Mann wollten sie haben, der noch nicht verbraucht war, der noch nicht genau definiert war, den sie auch so ein bisschen gestalten können. Und so habe ich dann über 10 Jahre dort on the job gelernt, Deals zu machen. Im Immobilienbereich, im Beteiligungsbereich, vom Startup bis zur börsennotierten Gesellschaft. Und dann auch meine ersten Mandate an Aufsichtsräten erhalten. Das ist.
Wie alt bist du bereits jetzt in deiner Schilderung? Also wo bist du eingestiegen im Family Office? Wie alt warst du da?
Das war 91, dann war ich 29.
29. Hast du da dann so deine Kraft gespürt, deine Wirkkraft, also deine Gestaltungskraft, von der du gerade sprichst?
Ja.
Kamen die da so bewusst?
Es war für mich eine Herausforderung, die mich immer wieder begeistert hat und die auch nicht nach festen Arbeitszeiten lief und auch nicht so viel Bewegung war da, wobei ich war früher immer sehr auch mit Sport zusammen, das bin ich auch heute noch in gewissem Rahmen, aber doch war dann doch viel Sitzen, viel lange Arbeiten, ungesund Essen. Und so hat auch eine starke Gewichtszunahme dann stattgefunden in der Zeit. Das ist die Phase, in der ich letztendlich ins Berufsleben eingestiegen bin.
Okay. Jetzt hast du ja gerade vorhin gesagt, du wolltest nicht streiten. Also jetzt ist es ja so, dass viele Juristen genau das sozusagen zum Beruf gemacht haben, also etwas zu erstreiten, ja, etwas zu bewirken durch die Auseinandersetzung. Was ist für dich sozusagen der andere Bereich, den man als Jurist machen kann? Also nicht zu streiten versus, was wäre das andere, den Konsens zu finden oder was ist es dann?
Gestalten, Unternehmen aufzubauen, Unternehmen zu begleiten und das aber mit einem juristischen Know-how im Hinterkopf, ohne der Spezialist zu sein. Also über die Jahre sehr viele Juristen, mit denen ich dann immer wieder auch zusammengearbeitet habe oder viele Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Und das ist für mich letztendlich eine Grundlage vom Studium her, für die ich dankbar bin, aber die ich in der Praxis in den letzten 30 Jahren nicht umgesetzt habe, in diesem Feld zu arbeiten, sondern ich bevorzuge es, Fachleute dann immer wieder mit am Tisch zu haben, um letztendlich auch solche Ergebnisse zu erreichen, die wichtig sind.
Würdest du sagen, dass einer deiner Power-Tugenden ist, also Konsens zu finden in der Gestaltung von Unternehmen?
Das ist das, auf was ich herausgehe. Denn wenn man den nicht findet und streitet, das kann Jahre dauern. Und so ist es nun mal mit Gerichten. Das dauert lange und das bringt auch nicht unbedingt Harmonie. Vor dem Hintergrund, wenn man es vermeiden kann, sollte man immer einen Weg finden, der gemeinsam ein Geben und Nehmen ist, ein Vergleich ist. Und das tun ja letztendlich die Gerichte dann auch immer, dass man einen dazu bringt.
Warum ist dir Harmonie so wichtig? Also ich finde, du strahlst sie aus.
Es ist angenehm, es ist sympathisch und es ist auch unter dem Zeitaspekt sehr, sehr schön, in harmonischer Zeit zu leben.
Würdest du sagen, du kennst deine Bestimmung?
Das ist steht mir nicht zu, das zu bewerten, sondern ich sage, meine Bestimmung zu leben heißt für mich, dass ich in meiner Situation, in der ich bin, letztendlich den Ausgleich suche mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Aber ob das meine Bestimmung letztendlich ist, es gibt verschiedene Phasen in meinem Leben und gerade diese Harmonie, das hat sich auch von meinen Eltern geprägt bekommen, die leider nicht mehr da sind, die in Staufen beide jetzt in den letzten 4 Jahren gegangen sind, aber hat sehr viel geprägt, dieses Harmoniebedürfnis auch.
Das gab es in eurer Familie, also Harmonie war wichtig.
Sehr wichtig.
Oh, sehr schön, okay. Warum ist Harmonie heutzutage so abhanden gekommen? Also in ganz vielen Unternehmungen würde ich jetzt nicht sozusagen in erster Linie Harmonie vorfinden. Also in vielen Unternehmen ist alles andere sozusagen führend, aber nicht der Gedanke der Harmonie. Warum ist Harmonie wichtig, deiner Meinung nach?
weil damit ein Teamgedanke geschaffen wird, mhm. wo man gemeinsam an einem Strang zieht und die Dinge umsetzt. Wenn da nicht die Harmonie ist, dann ist auch das Vertrauen beeinträchtigt. Mhm. In welche Richtung kann es denn gehen? Was hat der andere für eine eigene Agenda vielleicht? Nein, mhm. ich möchte eine Grundlage finden, gemeinsam harmonisch die Dinge umzusetzen.
Wenn wir nochmal zurückgehen, sozusagen 29, dann hast du 10 Jahre in diesem Family Office wirken dürfen und bist sozusagen so in unterschiedliche Industrien gekommen. Kann man sich das so vorstellen?
Absolut.
Okay.
Der Gedanke der Familie war, ja, sie kamen aus dem Handel, hatten da auch ihr Know-how gehabt, ja. im Lebensmitteleinzelhandel, aber das Vermögen, was durch die Veräußerung des Unternehmens geschaffen wurde, sollte nicht nur in einem Asset dann sein, sondern sollte verteilt sein. Und so der Senior, leider auch nicht mehr unter uns, Friedrich Diekel, prägte mal den Satz, wer gut streut, rutscht nicht so leicht aus.
Oh, okay, wer gut streut, rutscht nicht so leicht aus. Sehr guter Satz. Das heißt, du hattest das Glück, sozusagen viele Unternehmen oder Unternehmensentwicklungen mitzubegleiten. Hast du da dein Handwerkszeug gelernt für das, was du heute machst?
Absolut, das war die Grundlage. Aber auch sich zurückzuhalten als Gesellschafter, in Gesellschafterversammlungen, als Aufsichtsrat, als Beirat, das Management arbeiten zu lassen, weil wenn man da zu viel reinredet, dann kann man es auch selbst machen und das demotiviert. Und das ist eine Art, die ich dort gelernt habe, in der Unternehmensführung so letztendlich in den verschiedenen Organen zu agieren. Natürlich gibt es auch manchmal Situationen, da muss man handeln, das kann man da nicht laufen lassen, aber das gilt es genau abzuwägen, wo an welcher Stelle.
Das Thema ist super spannend. Also die Frage ist sozusagen, an welcher Stelle man aus welcher Rolle heraus wie in die Gestaltung geht. Wie würdest du es heute beschreiben? Wenn du sagst, man sollte das Management ihre Aufgabe machen lassen und sie nicht demotivieren, indem man sozusagen ständig ins Steuer greift, was ist dann genau die Rolle, die man hat als, ich schätze mal, Shareholder oder Aufsichtsrat? Was ist denn dann die Rolle? Was ist sozusagen zu tun?
Den Blick nach vorne, die Strategie gemeinsam mit dem Management zu definieren, dann auch Grundlagen zu definieren oder vom Management vorgeschlagen, dann auch zu genehmigen, an denen sich das Management selber messen lassen muss. Nicht ihnen vorgeben, sondern selbst sagen. Und die Funktion ist dann, auch als entsprechender Organträger, das zu begleiten.
Wie würdest du diese Rolle beschreiben, wenn du dem Ganzen einen Titel geben darfst? Was ist es dann?
Man kann sagen Berater, aber nicht Berater in dem Sinne, dass ich Stunden schreibe oder Tage schreibe, sondern Berater, dass ich in meinem Gedanken, in meinem Input auch voll dabei bin, das zu leben, was das Unternehmen denn vor sich hat und wie es denn weitergehen soll.
Wenn du jetzt so nach links und rechts schaust, jetzt hast du wahnsinnig viel erlebt und wir werden natürlich da gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber weil wir gerade an diesem Punkt sind, jetzt gibt es ja ganz viele Aufsichtsräte, die ihre Rolle anders sehen oder an der Stelle noch aktiver ins Unternehmen einsteigen. Wie erlebst du das und wo siehst du sozusagen die Chance, aber gleichzeitig auch das Risiko?
Das Risiko ist, dass letztendlich der CEO, CFO oder wer auch immer dann mit einem solchen aktiven Aufsichtsrat in seiner Motivation eingeschränkt werden kann. Die Chance ist, dass in Lücken, die vielleicht da sind im Unternehmen, dass die dann auch durch das Know-how eines Aufsichtsrats auch damit geschlossen werden können. Aber im Kern ist es für mich das ideale Bild des Unternehmens, dass dort selbstständig gearbeitet wird und man letztendlich dabei ist und in dieser Funktion einfach ein Partner ist, der auch mal eingesetzt werden kann oder wenn man eine schwierige Situation ist, auch einen Sonderfall zu übernehmen und dann den Rücken frei zu halten für den Vorstand.
Das klingt an der Stelle so wie, also ich definiere eigentlich immer so einen Servant Leader, also auch eine dienende Haltung zu haben dem Unternehmen gegenüber.
Absolut.
Aha, okay. Aber das meine ich, diese Haltung ist ja nicht so selbstverständlich, ja, weil sich ja viele sozusagen durch die Rolle und den Titel ja privilegiert fühlen und gleichzeitig dieses Privileg aber stark sozusagen auch nutzen, um ihr Ego in den Vordergrund zu stellen. Und das klingt jetzt bei dir ja ganz anders. Ist das Teil deines Erfolgs?
Letztendlich praktiziere ich das so, habe natürlich in vielen Situationen auch diesen anderen Gedanken erlebt, dann mit Ego dann vorne dran zu stehen, und gut, da muss man sich dann auch einfügen und Wege finden bis zu einem gewissen Grad und dann auch mal wieder eine neue Funktion machen, wenn dieser Weg so nicht machbar ist.
Jetzt hast du ja unter anderem auch ein Familienunternehmen im Sinne sozusagen von 5 Kinder. Erzähl doch mal, also du hast 5 erwachsene Kinder. Von bis, Alter von bis, wie kann man sich das vorstellen?
Gut, ich habe aus meiner ersten Ehe 3 Kinder. Das ist meine Tochter Saskia, 36, 2 Enkelkinder mittlerweile. Mein Sohn Manuel und mein Sohn Julian. Und die sind 36, 33, 30.
Wow.
Und in der Eventbranche bei Sixt, mein Sohn. Bei der Visag am Flughafen, mein Sohn Julian. Und dann habe ich einen 21-Jährigen, der studiert an der EBS, European Business School, im 5. Semester jetzt, war gerade 5 Monate in China und ist ganz begeistert. Und dann gibt es noch einen 13-Jährigen, der lebt in Bremen bei seiner Mutter, und der hat noch viel vor sich.
Wow, ist ja toll. Also eine riesen Bandbreite.
Ja.
Also Familie
und die Kinder unter sich, und das ist für mich wichtig, dass die einen guten Kontakt miteinander haben.
Wie würden die dich beschreiben? Also ich meine, Kinder spiegeln einen ja herrlich. Ja, man kriegt ja immer von Kindern sozusagen, wie ich finde, fast das ehrlichste Feedback. Was erzählen die? Was sagen die über ihren Papa?
Meine Tochter fragt das hin, Papa, wie lange willst du eigentlich noch arbeiten? Aha. Und dann habe ich gemeint, ja, ich bin gefühlte 45 und möchte arbeiten, bis ich 80 bin.
Okay.
Was zum einen, ja, an Beispielen von Persönlichkeiten ich sehe, das geht auch noch mit 80, aber zum anderen an dem Spaß, der Dynamik, die ich habe, auch neue Dinge anzupacken, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen ist es ja für mich wichtig, auch entsprechend aktiv zu bleiben. Also da gibt es keine Rente, die letztendlich mich so weiterleben lässt, dass alles von selbst
geht. Okay, alles klar. Aber es klingt sehr, sehr selbstmotiviert, also
ja.
Also man kann sich ja kaum vorstellen, man geht in Rente. Ist für dich Rente überhaupt ein Begriff? Also
nein,
so
gibt es nicht.
Dieser Status Rente, was wäre dann anders, wenn du in Rente gehen würdest, was wäre dann anders? Also außer, dass man nicht das Leben führen kann, vielleicht finanziell.
Dieses Bewusstsein, nicht mehr aktiv draußen zu sein, das würde mir fehlen. Also deswegen beschäftige ich mich gar nicht damit. Und mein Vater war Beamter bei der Stadt Frankfurt und ist dann in Pension gegangen. Und dann war er Wanderführer beim Schwarzwaldverein und hat mit meiner Mutter ein wunderschönes Leben in Staufen geführt. Das ist ein anderes Lebensmodell, was dort ist. Das habe ich so jetzt nicht in meiner Lebensplanung, an einem festen Standort immer zu sein. Ich bin dort, wo letztendlich das Geschäft passiert, wo meine Kinder wohnen, wo meine Frau wohnt, und letztendlich bin ich da sehr flexibel.
Okay. Wie oft sehen dich dann deine Kinder?
Das ist unterschiedlich, sage ich mal so. Aber ich versuche schon, dass man sich jährlich 2-3 Mal auf jeden Fall sehen kann, was meine großen Kinder betrifft, was mein Mittleren betrifft, das ist etwas öfters noch. Und was den Kleinen betrifft, also, ja, Klein, der ist auch schon 1,80 Meter groß.
Oh.
Aber da versuche ich, dass wir es mit alle 2 Monate schaffen.
Okay, wow, okay. Also neben dem, dass Sie sagen, du bist stetig fleißig, was würden Sie dir noch spiegeln? Was sagen Sie noch über dich?
Habe ich Sie nicht gefragt, aber ich sag mal so, ich spüre da schon einen Respekt, den sie haben für das, was ich tue oder dass sie Gedanken sich machen. So hat mein Sohn letztens mir gesagt, ach, mein Freund hat da im LinkedIn eine Anzeige gesehen, das wäre doch vielleicht was für dich. Und ja, gut. Und
sie helfen mit.
Habe ich das gemacht, als ich gestern nach Salzburg gefahren bin und da mal so einer Idee nachgegangen bin für ein Unternehmen, was einfach in einer Phase ist, das jetzt kein Mittelständler Makler mit 3000 Mitarbeitern, sondern es ist ein Unternehmen mit 13 Mitarbeitern aktuell, aber mit großen Plänen. Auch sowas mir anschaue und zuhöre, inwieweit ich da rangehe. Aber das kam durch meinen Sohn letztendlich.
Boah, ist das schön. Wenn du dir nochmal so anschaust, dann bist du ja danach selbst in Unternehmen gegangen, in Führungsrollen, in Führungspositionen. Also ein von bis, die gesamte C-Suite hast du sozusagen bereits als gewirkt. Meine Frage ist, du bist natürlich auch in Situationen gegangen, wo es immer um große Transformationsprozesse ging. Also oft war auch eine Restrukturierung der Fall. Jetzt sind der Restrukturierung Transformationsprozesse, die nicht einfach sind. Was machst du, wenn du in ein Unternehmen kommst, wo eine Restrukturierung ansteht?
Gut, der erste Fall, dass ich aus der Seite des Geschäftsführers der Vermögensverwaltung in ein Unternehmen rein bin, das war eine Beteiligung der Familie, wo es Probleme gab. Und da kannte ich das Unternehmen, was 98 an die Börse gegangen war und dann 2004 die Probleme bekam als Aufsichtsrat. Und hatte Ideen, wie wir das Problem lösen können. Das heißt, da war die Kennenlernphase unkritisch. Aber da ging es dann halt darum, nicht mehr auf der Bench zu sitzen als Aufsichtsrat, sondern dann aktiv anzupacken und die Probleme zu lösen. Wenn ich jetzt in andere Unternehmen schaue, die ich danach kennengelernt habe, dann waren das Starts von 0 auf 100 gewesen, dass ich einfach die Menschen dort erstmal kennenlernen musste. Oder noch davor erstmal das Unternehmen verstehen, um was es geht da überhaupt. Dann die sogenannten Stakeholder zu verstehen, die Gesellschafter, Aufsichtsrat, Vorstand, den Betriebsrat. Und die Mitarbeiter, letztendlich mich bei den Mitarbeitern vorzustellen, aber dann im weiteren Verlauf dann natürlich Banken, Wirtschaftsprüfer und die ganzen, die da was zu tun haben und daraus dann lernen, wie können wir dieses Unternehmen dann in anderes Fahrwasser bringen. Das ist so die Vorgehensweise, die ich bei einem Unternehmen, wo ich ganz neu reinkomme, dann mache. Dann auch Planung machen, was können wir denn tun mit den Mitarbeitern, um die Probleme zu lösen und dann in die Umsetzung, Execution. Ich bin jemand, der sehr gerne auch umsetzt und das aber nicht als externer Berater, der da rumschwirrt, sondern der wirklich im Team mit der Mannschaft dann auch die Themen umsetzt und dann zu Lösungen führt, sei es, dass Gesellschafter dann ihr Unternehmen verkaufen, sei es, dass sie an die Börse gehen, sei es, dass letztendlich sie als profitables Unternehmen, so wie sie sind, jetzt in anderem Fahrwasser weiterleben können. Aber das auch halt in anderen Branchen. Aber das sind Fälle, die individuell sind. Also von daher kann ich es nicht generalisieren, dass das immer so passiert.
Aber so eine Restrukturierung ist ja manchmal auch ein schmerzhafter Prozess. Man muss sich ja zum Teil eben von Altem lösen. Ja, man muss sozusagen ja auch Einschnitte zum Teil hinnehmen und akzeptieren. Ja, es ist ja nicht nur so, okay, morgen kommt die bessere Zukunft, sondern man muss die Dinge ja sehen, wie sie sind. Also wie gehst du damit um? Also was ich erlebt habe schon oft in den Unternehmen ist, dass die Skepsis auch von den Mitarbeitern ja und vom Management groß ist. Da kommt jetzt jemand und was macht der? Also habe ich morgen noch meinen Job, ja oder nein? Was passiert da? Wie gehst du da vor? Was ist dir wichtig und was sind die Signale, die du auch setzt?
Ich möchte erstmal verstehen, was ist das Kernstück des Unternehmens? Was ist das Know-how? Ist das ein Konzept, was auch ertragreich ist auf Perspektive und auch Liquidität gibt? Liquidität ist oftmals das Hauptproblem am Anfang in einer Krisensituation und das möchte ich erst einmal verstehen. Wenn ich dann verstanden habe, muss man manchmal auch sehr zügig in die Umsetzung gehen und die heißt da nicht Massenentlassung, sondern die heißt für mich im Unternehmen überlegen, welchen Teil des Unternehmens kann man vielleicht outsourcen, welchen Teil des Unternehmens kann man vielleicht verkaufen, weil er nicht ganz im Kernbereich ist. Und das letztendlich zu analysieren, da kann man natürlich dann lange Studien drüber schreiben, aber mir geht es darum, sehr zügig dann auch die Probleme zu lösen. Stop the bleeding.
Okay. Jetzt ist ja so, dass in solchen Transformationsprozessen Menschen angetroffen werden, die auf der einen Seite die Bereitschaft zeigen, mitzugehen, aber es gibt auch einige, die stehen da und aus welchen Gründen auch immer, manchmal eben sozusagen wegen der Veränderung oder wegen der Angst, helfen sie nicht mit, sozusagen, diesen Schritt zu machen, den notwendigen Schritt zu machen. Wie machst du das dann mit deiner, ich nenne es mal Friedfertigkeit, die du mitbringst?
Letztendlich geht es darum, das Ganze nach vorne zu bringen. Und da muss jedes Rädchen natürlich auch mitspielen, weil das kann ich nicht allein machen. Das geht nur mit dem Team, nicht nur der Vorstand oder der Geschäftsführung, sondern zweite, dritte Ebene, dass die auch mitziehen in ihren Bereichen. Und wenn ich mal ein Beispiel nenne, bei dem einen Unternehmen, da fehlte beim Leiter Einkauf das Bewusstsein, dass die Supply Chain in der Produktion, das war ein Produktionsunternehmen, dass die auch letztendlich damit verknüpft sein muss, dass in der richtigen Reihenfolge dann auch der Einkauf so stattfindet, dass die Waren dann auch da sind, um produzieren zu können. Und es ging nicht nur darum, zum günstigen Preis ein Produkt einzukaufen, ins Lager zu legen, wenn es dann mal irgendwann gebraucht wird. Und diese Verknüpfung zwischen dem Head of Supply Chain und dem Head of Procurement, die wollte Herr einfach nicht verstehen oder hat gemeint, das ging doch auch so bisher immer. Und dann haben wir uns letztendlich getrennt. Denn das ist dann auch mal ein Schritt, der erforderlich ist, um auch zum Erfolg zu bringen, in gewissen Funktionen dann eine solche Lösung zu wählen. Das ist nicht die favorisierte von mir, aber manchmal muss man es einfach tun, um dann auch den Erfolg im Endeffekt mitzubekommen.
Kann man aus jedem Unternehmen wieder ein erfolgreiches Unternehmen machen?
Will ich nicht behaupten. Es gibt bestimmt Situationen und Branchen, Neudeutsch, die disruptiv sind, wo man dann neue Geschäftskonzepte suchen muss. Aber im Kern kann man Unternehmen auch in schwierigen Branchen dann runterskalieren und damit auf ein Minimum bringen, ohne dass es zu einer Insolvenz kommt. Das ist immer so mein Ziel und toi 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 hat es immer geklappt in den Unternehmen, in denen ich aktiv bin, dass sie einen Weg gefunden haben, aus sich selbst heraus weiterzukommen.
Das heißt, alle Unternehmen, in denen du dann tätig warst, eine positive Transformation gab?
Mit Stolz darf ich sagen, ja. Toi, 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 wünsche ich mir, dass das so bleibt und so läuft. Wenn ich mein erstes Unternehmen beschreibe, in dem ich dann als Manager reingegangen bin, als Feuerwehrmann, war die Situation, dass unser Wirtschaftsminister Clement und der Umweltminister Trittin über die Zukunft der Einspeisevergütung in der Windbranche diskutierten. Ob das wirklich fortgeführt werden muss in 2004. Und das führte dann dazu, dass Banken Kredite kündigten, die als Projektentwicklungskreditlinie gewährt waren. Und das führte dann dazu, dass ein wirtschaftliches Problem entstand. Mhm. Und das letztendlich zu lösen, war der Ansatz, dass ich aus dem Aufsichtsrat als CFO dann dort hineingegangen bin und im Endeffekt mit den Banken eine Lösung gefunden habe. Nach einem Jahr erstmal Stillhalteabkommen und dann einen Prozess gemeinsam führen, wie können wir das Unternehmen erhalten und dann nach über einem Jahr dann über den Kapitalmarkt als börsennotiertes Unternehmen eine Kapitalerhöhung platziert haben, die die Bankschulden dann mit einem gewissen Abschlag zurückgeführt haben. Das war der Ausgangspunkt, dass die Firma PNE in Cuxhaven in ruhigeres Fahrwasser wieder kam. Aber dann ging es drum, und das hat mir solch eine Freude gemacht, dann auch aktiv sein zu dürfen, auch operativ das Unternehmen weiter auszubauen. Und so fand es dann statt, dass das restrukturierte Unternehmen, also Teilbereiche waren abgeschnitten, wie jetzt die IT-Abteilung, 10 Mitarbeiter bei rund 200 Leuten, die konnte ich motivieren, dass sie sich selbstständig machen, eine eigene Firma gründen und damit letztendlich nicht mehr auf der Payroll sind, aber einen Servicevertrag haben, einen Mietvertrag haben und heute, 20 Jahre danach, immer noch da sind und sehr gut arbeiten. Das war ein Teil. Oder Bauregie, die haben Windparks aufgebaut. Ja. Wird nicht jeder Tag in der Firma einer gebaut, aufgebaut. Ja, die können auch andere Kunden haben, also eigenes Unternehmen machen mit über 40 Leuten, auch selbstständig gemacht. Das waren so Schlüsselstellen, um nicht zu entlassen, sondern um die zu motivieren, auch als eigener Unternehmer dann, aber mit uns auch weiter zusammenzuarbeiten.
Wow.
Aber das Kernproblem war ja eigentlich, dass das Unternehmen nur in Deutschland damals tätig war und dieser Streit in Deutschland zu dem Problem führte. Diversifikation, das heißt auch in anderen Ländern Windparks entwickeln. So kam dann in, ja, Frankreich kam dann dazu, dann kam auch England dazu, dann kam auch mal USA dazu. Das war einmal die Verbreiterung der Grundlage. Dann das Offshore-Geschäft wurde auch verstärkt, weiter ausgebaut, auch als eine weitere Grundlage.
Wie groß war dann das Unternehmen am Schluss?
Also heute ist das Unternehmen, also von damals, ja, lag die Aktie so bei ja, knapp einen Euro und war unter 100 Millionen Euro wert. Und jetzt ist die Firma bei ja, 12 Euro und über 1 Milliarde Euro wert.
Wow.
Hatte jetzt mittlerweile 600 Mitarbeiter. Und ich war jetzt gerade Montag in der Firma, haben jetzt 30 Jahre Jubiläum. Und dann sollen doch die ehemaligen CEOs, so ist der Vorstand, auf mich zugekommen, doch bitte mal ein Grußwort geben und ein paar Stationen nennen, um einfach das historisch zu zeigen. Und da sind so 4, 5 Personen, die das Unternehmen dann auch geprägt haben, sodass also meine Verbindung zum Unternehmen nach wie vor sehr intensiv ist.
Okay, toll, großartig, schöne, tolle Geschichte. Bleibst du eigentlich immer so ruhig? Hast du diese Ruhe dann auch in dir oder zeigst du dich immer so souverän in dieser Ruhe?
Danke für das Kompliment. Also ich
versuche
schon mit Emotionen das dabei zu sein, aber kontrolliert mit Emotionen, um letztendlich in der Sachlichkeit nach vorne zu kommen. Und das ist einfach meine Erziehung, aber auch meine Ausbildung, so strukturiert, sauber, ruhig die Dinge nach vorne zu bringen.
Jetzt fällt mir gerade ein, weil wir über Windparks sprechen und Windenergie. Jetzt haben wir gerade einen großen Gegenwind, wenn man an die Spitze sozusagen von Amerika schaut. Da gibt es ja jemand, der wettert ganz schön gegen die Windenergie.
Meine Philosophie ist, der Strom kommt nicht nur aus Öl und Gas, der kommt nicht nur von der Sonne, der kommt nicht von der Windenergie. Das ist ein Teil des Energiemixes. Das ist das eine. Und das andere ist, die Ressourcen weltweit von der Sonne und vom Wind, die sind noch nicht ausgeschöpft. Und deswegen, auch wenn das jetzt in den USA nicht der Schwerpunkt ist, aber in anderen Regionen der Welt ist das Bewusstsein da, sodass also die Windenergie nach wie vor und auch gerade die Offshore-Windenergie eine große Zukunft hat.
Mhm. Okay, was würdest du dann so jemanden zurufen wie Herrn Trump?
Na, ich würde einfach sagen, okay, wenn er meint, dass in seinem Land das jetzt erstmal im Offshore abgeschnitten wird und im Onshore nochmal alles überprüft wird, dann soll er einfach sehen, dass der Mix der Energie da jetzt zurückfällt. Aber in der Zukunft wird sich es auch wieder ändern, bin ich sehr überzeugt.
Okay, jetzt hast du gerade ein Wort genannt, nämlich Bewusstsein. Glaubst du, dass diese Art, also von wegen zu handeln, und bei dir höre ich heraus, dass du auf der einen Seite sozusagen erstmal mit den Menschen arbeitest, die da sind im Unternehmen und auf das Wertvolle achtest und dann aber auch jemand bist, der sozusagen die langen Züge spielt. Also nicht zwar kurzfristig eingreift, wenn es sein muss, aber trotzdem lange das Unternehmen sozusagen denkt. Wir haben jetzt gerade über 30 Jahre gesprochen. Hm. Und gleichzeitig das mit einer gewissen Haltung machst, also auch mit einer gewissen Demut vor der Rolle und der Aufgabe und die letzten Endes auch dem Unternehmensziel unterordnest. Glaubst du, dass dieses Bewusstsein vorhanden ist in der Wirtschaft, wie du sie erlebst heutzutage, also hier gerade im europäischen, deutschen Raum?
Es gibt solche und solche Fälle, aber im Grundsatz muss das Bewusstsein vorhanden sein, weil sonst einfach die Mitarbeiter nicht in der Motivation sind, ihre ganze Zeit da reinzubringen und fürs Unternehmen tätig sein. Man muss sie auch belohnen letztendlich, nicht nur mit Boni und Aktien, sondern auch einfach mit Aktivitäten in der Firma, die zusammenschweißen. Das ist für mich der Respekt auch den Mitarbeitern gegenüber, dass eine Weihnachtsfeier dann am Donnerstag stattfindet und am Freitag darf jeder arbeiten, der arbeiten möchte, aber muss nicht arbeiten, damit dann gerade in der Weihnachtszeit wenn es Freitag ist, am Wochenende nicht die Familie noch beeinträchtigt wird, weil ja schön die ganze Nacht durch gefeiert wurde. So als Beispiel war dann bei der Windfirma so, dass wir zweimal sehr gute Jahre hatten, dass wir dann in den Bus gestiegen sind, nach Hamburg gefahren sind und von der Busfrau bis zum Vorstand übernachtet haben, ins Musical gegangen sind und dann auf dem Kiez im Hans-Albers-Eck die ganze Nacht feiern konnten. Und wer müde war, ist halt schlafen gegangen. Das war um die Ecke. Und dann am nächsten Morgen ging der Bus zurück nach Cuxhaven, war dann mittags da. Und das kriege ich heute noch gesagt. Das waren Erinnerungen, die sind einfach da. Sowas muss man dann auch letztendlich den Mitarbeitern geben, ist meine Philosophie. Das können auch andere Beispiele sein. Aber das soll es mal so plastisch machen, mit den Menschen in der Unternehmung zusammen, auch wenn man was erreicht hat, das zu teilen.
Wenn wir jetzt mal sozusagen nochmal auf diesen Begriff von Bewusstsein schauen, wie würdest du ihn definieren? Im Sinne sozusagen, welches Bewusstsein braucht es, um das gute Wirtschaften zu schaffen? Also auch gerade aus der Führung heraus. Also was würdest du zurufen aus deiner Erfahrung? Also was brauchst du mehr und von was brauchst du weniger? Wie erlebst du es gerade?
Nehme ich das Beispiel Pfisterer. Das ist ein Industrieunternehmen bei Stuttgart, das Verbindungssysteme in der Elektrotechnik, Hochspannung, vor allen Dingen Mittelspannung baut und weltweit Teile liefert, die für Stromleitungen essentiell sind. Und da, wie ich 2018 reinkam, war die Situation, dass die Strategie, die Philosophie war, nicht nur Kunststoffisolatoren zu bauen, sondern auch aus Keramikisolatoren zu bauen, und dafür eine Firma akquiriert wurde und die Mitarbeiterzahl hochging, der Umsatz auch hochging, aber der Markt, der ist nicht so in der Entwicklung gewesen, wie es erwartet war. Und so war das Unternehmen dann doch mit der genaueren Brille der entsprechenden Abteilung der Banken betraut und war in der Krise. Und das war letztendlich dann meine Rolle, in der Zeit zu schauen, wie kriegen wir das Unternehmen wieder in Fahrt.
Wie groß ist dieses Unternehmen? Was kann man sich vorstellen?
Damals hat es 2.900 Mitarbeiter gehabt.
Okay.
Und wie ich dann,
deutscher Mittelstand?
Wie ich dann 2020 raus bin, hat es dann 1.200 Mitarbeiter gehabt. Und bin aber jetzt noch Berater dort und helfe in Themen wie Lobbyarbeit oder gerade Offshore-Windindustrie, dass das Unternehmen auch neue Märkte reinkommt. Denn das geht aber nur, und deswegen die Frage Bewusstsein, wenn ich dann auch Team-Member habe, die das mitziehen, die da mittragen. Und das habe ich gerade auch bei Pfisterer festgestellt, dass dort ein solches Bewusstsein da ist. Und jetzt wieder zurück aufs Kerngeschäft konzentriert. Das Keramikgeschäft wurde verkauft. Dadurch sind über 1.000 Mitarbeiter weggefallen. Das Geschäft in Südafrika wurde auch verkauft. Aber immer noch ein Vertrag, das man dort auch beliefert. Aber gerade das Risiko in Südafrika, ein Unternehmen zu halten, rein von uns als Deutsche, das kann ein Risiko bedeuten in diesem Land. Deswegen ist aus Johannesburg eine Beteiligungsgesellschaft als Erwerber gekommen. Und das waren dann auch 350 Mitarbeiter, die dann damit rausgegangen sind. Und so letztendlich ist das Unternehmen dann reduziert, fokussiert auf das Kerngeschäft weitergelaufen, gerade auch das erneuerbare Energiengeschäft, das ist jetzt 10% des Umsatzes. Jetzt wurden 380 Millionen Euro im Quartalsbericht als Perspektive gezeigt für dieses Jahr. Das Unternehmen läuft und ist im Mai an die Börse gegangen mit Ausgabekurs 30 Euro. Jetzt liegt der Kurs über 60 Euro. Wow. Und das Unternehmen ist auch über 1 Milliarde wert.
Okay, und jetzt nochmal in Bezug auf Bewusstsein. Das heißt, sich zu konzentrieren auf das Kerngeschäft, ist es eine der Züge, die man braucht, um dieses Bewusstsein zu haben, also diese Konzentration. Würdest du sagen?
Absolut. Also wir sollen uns nicht ablenken durch zu viele neue Ideen, die zwar für die Innovation wichtig sind, aber das Bewusstsein muss da sein. In meinem Kerngeschäft muss ich stark sein. Mit meinen Bestandskunden muss ich sprechen. Aber ich muss auch schauen, ob es neue Kunden gibt. Aber nicht nur neue Kunden suchen, sondern Bewusstsein aus der Basis des Unternehmens heraus zu operieren. Und das habe ich gerade da festgestellt. Da gibt es sehr erfahrene Manager, die dort zu Hause sind und die das auch entsprechend so weitergeführt haben. Und auch heute treffe ich die teilweise noch.
Hast du das Gefühl, dass sozusagen, wenn man die Landschaft anschaut, jetzt gerade in Deutschland, die Wirtschaft wächst nicht die letzten 2 Jahre. Was bräuchte es denn dafür aus deiner Sicht sozusagen, dass wir wieder an Fahrt gewinnen, dass wir eigentlich mit den Wertvollen, was wir geschaffen haben, mit den Assets, die da vorhanden sind, mit diesem unglaublichen, ja, will ich auch sagen, diese unglaublichen Kompetenz, die wir darstellen, wieder in Fahrt kommen? Was bräuchte es dafür?
Es sind verschiedene Themen, die da zusammenkommen, aber ein wesentlicher Punkt ist, dass auch eine Umsetzung, eine Handlungsfähigkeit da ist, die nicht blockiert wird durch zu viele Normierungen, durch zu viele Verwaltungsvorschriften, dass Unternehmen auch wirklich leben können, ohne dass immer Ehrenrunden gedreht werden müssen, weil nochmal eine Behördenentscheidung sein muss oder nochmal eine, ja, Lieferketten-Dokumentation sein muss oder eine ESG-Dokumentation zusätzlich sein muss. Das sind alles sinnvolle Sachen, aber trotzdem dürfen sie das Unternehmen nicht zerreiben und in seiner Kraft bremsen. Und wenn das letztendlich im Bewusstsein ist, auch von entsprechenden Politikern, von entsprechenden Behördenvertretern, dann sehe ich, dass das in Deutschland auch wieder weiter nach vorne gehen kann.
Aber du sagst, es ist also sehr stark sozusagen von der Politik abhängig.
Und von der Verwaltung.
Und von der Verwaltung. Also weniger sozusagen bei den Unternehmen selbst.
Die Unternehmen selbst müssen natürlich im Bewusstsein sein, nach vorne zu marschieren, auch die Liquidität haben. Aber da sehen wir ja immer stärker ja Private Equity, Private Debt, die entsprechenden Unternehmen auch bereit sind zu finanzieren. Da ist sehr viel Kapital vorhanden, was eigentlich nur abgerufen werden muss. Aber die Unternehmen müssen das auch sinnvoll einsetzen können, dass es abgerufen werden kann.
Natürlich ist es momentan in diesen Zeiten so, dass niemand ins Risiko will. Also man spürt ja sozusagen, dass das gerade auch in Deutschland haben wir jetzt nicht die Investitionsbereitschaft wie im US-Markt zum Beispiel. Da wird ja ganz anders sozusagen Unternehmen letzten Endes unterstützt, eben mit Liquidität, mit Möglichkeiten, mit Investitionen. Wie siehst du das? Könnte sich die Landschaft verändern bei uns? Also brauchst auch da eine ganz andere Zusammenarbeit, eine ganz andere Kooperation?
Gut, das Investitionsbereitschaft ist ja auch ein psychologisches Momentum. Was passiert morgen, wenn ich heute investiere? Und dieses Vertrauen, das muss bei den Unternehmen natürlich da sein, dass am Standort das auch in der Zukunft funktionieren kann. Das ist nichts, was nur in den Zahlen zu entscheiden ist, sondern was im Gesamtumfeld der Verlässlichkeit zu entscheiden ist. Und das im Prozess bin ich guter Dinge, dass sich das ins richtige Richtung wandeln wird. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit.
Vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches, wenn wir über Führung sprechen, wir sprechen über Führung und Haltung und über 30 Jahre Erfahrung, die du sammeln durftest in unterschiedlichen Rollen. Was mich total freut, ist einfach, dass du so viele positive Erfahrungen gesammelt hast, auch mit Unternehmen, und dass diese Restrukturierungen und diese transformative Phasen einfach eigentlich einen positiven Lauf nahmen. Was brauchst du für eine Haltung und welche Kompetenzen bräuchte man für die Zukunft? Also was rufst du eigentlich aus deiner Erfahrung zu an die Führung von morgen? Was brauchst du?
Die Bereitschaft, neue Themen anzugehen, aber in der heutigen Struktur mit entsprechenden technischen Möglichkeiten wie der KI, von der wir ja sprechen, oder AI, das ist ein ganz wesentlicher Baustein, um auch in die Zukunft lesen zu können. Und das kann ich auch ein Beispiel nennen. Also in meinem Unternehmen entwickeln wir zurzeit eine Plattform, die da heißt KIBI. Ein Institut für künstliche Intelligenz in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Das ist eine große Branche, in der es erforderlich ist, sich auch mit solchen neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Muss nicht jeder Mietvertrag selbst geschrieben werden, das kann auch der Computer mittlerweile von sich aus machen, wenn die Parameter da sind. Das heißt, auf die Frage zurück, die Bereitschaft, dann auch das Unternehmen dahin auszurichten, auch mit neuen Themen sich zu beschäftigen, die ist eine Grundvoraussetzung. Die zweite Voraussetzung neben dem technologischen Thema ist natürlich die Frage, wie behalte ich meine Mitarbeiter motiviert? Da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß. Alles Homeoffice, alles in der Firma, das muss einen gesunden Mix geben. Das mit dem Homeoffice war ja sinnvoll in Corona, aber das darf nicht übertrieben so weitergeführt sein, nach meiner Ansicht. Da muss letztendlich die Mitarbeitermotivation und der Teamgedanke, dass auch man vor Ort im Gebäude zusammenkommt, denke ich, auch berücksichtigt bleiben, um nicht hier diesen Baustein Mitarbeiter nur aus der Entfernung zu haben.
Könnte man zusammenfassen, also auf der einen Seite Mitarbeiter empowern und motivieren, das brauchst du dafür.
Absolut.
Ja, aus der Führung heraus. Ihnen also auch an der Stelle Führung zu geben, auch im Sinne, was das Unternehmen braucht. Also auch durchaus sozusagen den Rahmen vorgeben, aber auf der anderen Seite aber auch sie inspirieren und mitnehmen. Und auf der anderen Seite, ich benutze jetzt mal dieses Wort Mut, Entscheidungen zu treffen und beherzt auch zu handeln.
Das muss nicht der Mitarbeiter unbedingt selbst tun.
Nee, ich spreche von der Führung.
Aber in der Führung ist das sehr erforderlich, auch mutig zu sein, aber mit Kopf.
Also, mit Kopf.
Da immer schon auch den Boden letztendlich zu behalten, nicht nur in Visionen zu leben, sondern in den Grundsätzen Ertragskraft und Liquidität nach vorne zu schauen und dabei aber schon auch Mut zu zeigen.
Wow. Vielen Dank. Was gibt's noch aus deiner Sicht sozusagen, was du unseren Zuhörerinnen auch mitgeben möchtest zum Thema einfach, welche Haltung braucht es, damit wir morgen irgendwie auch die Herausforderungen, in der wir gerade sind, irgendwie meistern? Was brauchen wir dazu noch?
Dass wir als Deutsche auch bereit sind, andere Kulturen in der Respektierung zu integrieren und das noch mehr, als wir es heute tun, dieses internationale Personalintegration zu ermöglichen. Das finde ich ein ganz wichtiger Baustein für Mittelständler, die nach außen marschieren.
Okay, vielen, vielen lieben Dank, lieber Martin. Ich bin hoch inspiriert und hab mir gerade noch so gedacht, wenn es mehr Menschen gäbe, die so eine ganz konstruktive Form irgendwie an den Tag legen. Also ich erlebe dich nicht nur in unserem Vorgespräch, sondern auch jetzt in unserem Podcast als unglaublich konstruktiv. Und diese Ruhe ist ansteckend, könnte man sagen, weil in dieser Ruhe steckt viel Zuversicht und auch die Kraft, dass wir als Gestalter viel tun können. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die tollen Insights, die du mit uns geteilt hast.
Danke, Peter, war sehr angenehm.
Danke dir. Das war das Gespräch mit Martin Billhardt. Mich hat beeindruckt, wie neugierig und offen er ist, mit einem echten und großen Interesse für sein Gegenüber. Martin hat klar herausgestellt, dass es bei allen großen Transformationsprozessen vor allem darum geht, entscheidend zu handeln. Die Kunst erfolgreicher Umsetzung liegt darin, das Wohl aller Beteiligten und des Unternehmens im Blick zu behalten und einen langen Atem zu haben. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei sein wirst.